Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Rund 2 Millionen Polen leben in Deutschland. Damit sind sie nach den Türken die zweitgrößte Gruppe von Zuwanderern, die es in Deutschland gibt. Die meisten von ihnen kamen kurz vor oder kurz nach dem Fall der Mauer in den 80er und 90er Jahren. Dennoch im öffentlichen Leben sind sie bis heute eigentlich kaum präsent. Es gibt kein polnisches Pendant zum Dönerladen. Es gibt überhaupt kaum polnische Restaurants und polnische Filme oder Lieder laufen bei uns nicht im Fernsehen oder im Radio. Nein, die Polen in Deutschland machen sich ziemlich unsichtbar. Das sagte mir Jasmechowski, selbst geboren in Polen. Und um sie vielleicht auch ein wenig sichtbarer zu machen, hat sie nun ein Buch geschrieben. Wir Strebermigranten heißt es. Und darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen. Herzlich willkommen, Frau Jasmechowski.
Hallo.
Wann haben Sie denn gemerkt, Frau Jasmechowski, dass Sie eigentlich nichts bemerken von den Polen in Deutschland?
Dass es mir wirklich bewusst wurde, dass die Polen sehr unsichtbar sind und auch vor allem in erster Linie meine Familie als Migranten sehr unsichtbar ist. Das kam erst sehr, sehr spät. Das kam eigentlich erst im Erwachsenenalter. Aber wenn ich jetzt so retour blicke und mich an so Schulszenen erinnere, ich war natürlich auch mit Türken in der Grundschule, im Gymnasium, mit kroatischen Kindern oder mit Kindern mit arabischen Wurzeln. Und es ist schon sehr auffällig gewesen, dass diese Kinder sichtbarer waren. Und damit meine ich nicht die offensichtliche Sichtbarkeit, weil sie eben anders aussahen als Deutsche und dunklere Haut hatten und so, sondern ich meine auch, dass sie sich sichtbarer gemacht haben. Also es ist schon auffällig, dass Türken zum Beispiel viel stärker immer eine Community gebildet haben, eine Gruppe gebildet haben und nicht so Individualisten waren wie meiner Meinung nach die Polen, die eher so einzelgängermäßig durchs Leben gegangen sind. Also das sind so Bilder, die aufkommen, sei es die türkischen Mütter, die zusammen irgendwo standen und die auch Böreks mitgebracht haben zu Schulfesten. Das sind zum Teil jetzt auch Klischees, aber zum Teil war es tatsächlich so, also so Sonnenblumenkerne gepult haben und so. Oder kroatische Mütter, die sich über ihre Sommerhäuser unterhalten haben an der Adria und so. Das war einfach präsenter, hörbarer, sichtbarer und also es war wirklich ein langer Prozess. Aber irgendwann dachte ich, was ist eigentlich mit uns? Also warum verstecken wir das auch so? Ich habe auch nie wirklich erzählt, dass ich aus Polen komme zum Beispiel. Ich habe das eigentlich vergessen gehabt, auch eine lange Zeit.
Was hat denn Ihre Mutter oder Ihre Eltern damals zu Schulfesten mitgebracht, statt des Böreks?
Quiche. Quiche oder also auf gar keinen Fall sowas wie Bigos. Das ist dieser Sauerkraut-Eintopf, der so super lang gekocht wird, der polnische. In den 90ern vor allem, da war ich ja in der Schule, das war ja auch so diese italienische Zeit. Da hat man ja in Deutschland nur Pasta und Tiramisu und so. Und ich, ne? Also jede Frauenzeitschrift hatte irgendwie die italienischen Gerichte und so. Und meine Mutter hat das total adaptiert. Sie hatte da auch Lust drauf und sie hat dann eine Quiche mitgebracht oder einen italienischen Pastasalat oder was auch immer.
Die Brigitte war da ein ganz wesentliches Hilfsmittel dabei.
Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich das nicht so vorgenommen haben. Also ganz sicher nicht. Wir machen uns jetzt unsichtbar und so. Wir verschwinden jetzt als Polen und sind nur noch Deutsche. Ich glaube schon, dass der Druck immens hoch war, auch von den deutschen Behörden, auch durch den Pass, den wir ja hatten, de facto als Deutsche. Und der Druck, den meine Eltern sich selbst gemacht haben. Aber es war kein Plan, es war eher so ein, wir sind jetzt hier, ja, was ist Deutsch, wie machen es die anderen, so mache ich es auch. Und aber auch, also nicht nur aus Angst, sondern schon auch aus Lust. Es gab ja Gründe, warum wir ausgereist sind und meine Mutter wollte in den Westen, meine Eltern wollten in den Westen und die wollten das auch, was dazugehört. Und die Brigitte war, was das Kochen angeht, da so ein guter Wegweiser.
Über die Gründe, warum Sie ausgereist sind, wollen wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen. Zunächst überkommen wir zu der Musik. Sie stammt von einem polnischen Komponisten, nämlich von Frédéric Chopin, gespielt von einem polnischen Pianisten von Arthur Rubinstein. Und hier ist der Walzer in Cis-Moll. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Das war Arthur Rubinstein mit dem Walzer in Cis-Moll von Frédéric Chopin oder wie er gebürtig heißt, Friedrich František Chopin, geboren nämlich im damaligen Herzogtum Warschau. Habe ich das richtig ausgesprochen, Frau Jasmechowski?
Friedrich František, aber ja, es ist schwer.
Er ist ja einer der wichtigsten polnischen Komponisten, aber dennoch hat es auch bei Ihnen lange gedauert, obwohl Sie Chopin-Walzer gerne auf dem Klavier spielten, bis Sie tatsächlich realisiert haben, Mensch, der kommt ja aus demselben Land wie ich.
Ja, also ich weiß nicht, wie viele Deutsche, wenn man jetzt auch so eine Straßenumfrage macht, wie viele sagen würden, das ist ein Pole. Also ich glaube, die meisten würden ihn als Franzosen benennen. Ich habe dann, als ich Gesang studiert habe, tatsächlich mal Chopin-Lieder gesungen, die auf Polnisch waren. Da war mir das dann klar. Aber in meiner Klavierzeit noch habe ich tatsächlich keine Ahnung gehabt, dass der Pole ist.
Überhaupt scheint ja, wenn man auch jetzt in die Öffentlichkeit schaut, es wenige Personen zu geben, wo man merkt, ah ja, die kommen tatsächlich aus Polen. Die ersten, wo es ihnen bewusst wurde, das waren damals Mirosław Klose und Lukas Podolski in der deutschen Nationalmannschaft. Woher kommt das, dass so wenig in der Öffentlichkeit präsent sind?
Das ist eine sehr große Frage und ich habe da bis heute nicht die abschließende Antwort gefunden. Ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, ich habe das nicht empirisch untersucht. Ich habe ein Buch über meine Familie geschrieben und gehe deshalb auch in vielen Annahmen erstmal von meiner Familie aus. Aber ich glaube, also die Mehrheit, die heute, das haben Sie auch schon gesagt, die heute hier lebt, kam in den 80er, 90er Jahren und das waren vor allem Wirtschaftsflüchtlinge. Und mir ist schon irgendwann klar geworden, dass Wirtschaftsflüchtlinge natürlich ganz unterschiedlich an die Sache herangehen als zum Beispiel Kriegsflüchtlinge, wie sie heute ja auch kommen zum Teil. Also für Kriegsflüchtlinge ist ja quasi das Ankunftsland das Ziel. Sie sehen sich nach Frieden und Ruhe und nach Ankommen und das neue Land ist das Ziel erstmal, dann geht's weiter. Und für Wirtschaftsflüchtlinge wie uns war das Ankommen so ein Startpunkt eigentlich. Also da ging es erst los und wir hatten ein klares Ziel vor Augen, nämlich den Aufstieg und auch die Karriere und so weiter. Und ich glaube, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dann blickt man erst recht nicht zurück. Und hinzu kommt eben, man kann immer sagen, Polen und Deutschland, kulturell ist das ja gar nicht so ein großer Unterschied und so. Das stimmt zwar, aber wirtschaftlich war es ein enormer Unterschied damals in den 80ern. Ist es bis heute ja, aber damals noch mal viel, viel krasser. Und also die Polen und auch meine Familie und ich, wir haben uns geschämt auch, aus Polen zu kommen. Das war ein armes Land. Das war irgendwie, man hat Polen auch so mit Geschmacklosigkeit verbunden, was so die Klamotten angeht. Das sind ja irgendwie banale, profane Gründe, aber ja, also so dieses Graue, dieses, es gibt nichts, man kann sich nicht entwickeln. Das war mit ein Grund. Und zum anderen, das hatte ich ja schon angesprochen, der deutsche Pass. Also die meisten Polen waren ja Aussiedler damals oder kamen mit diesem Aussiedlerticket, was zum Teil auch gar nicht, wenn man ehrlich ist, berechtigt war, weil also viele nicht wirklich Vertriebene waren. Wir hatten zum Beispiel überhaupt keine deutschen Wurzeln. Mein Uropa hatte damals kurze Zeit in der Wehrmacht gekämpft und das war so ein Ding, wo man sagt, irgendwie der war auf dieser komischen deutschen Volksliste und dadurch bekamen alle Nachfahren das Recht, in Deutschland Deutsche zu sein und einen deutschen Pass zu bekommen und so und als Aussiedler zu kommen. Und wenn man natürlich auch noch ungerecht, also man weiß ja heute, wie lange es dauert, so einen deutschen Pass zu kriegen, ja, wie viel Anstrengung man unternehmen muss. Und wenn man das einfach so geschenkt bekommt, dann fühlt man sich auch irgendwie schuldig und fühlt sich auch ein bisschen übervorteilt und man will diesem Papierstück entsprechen. Also man möchte quasi das sein, was da steht. Wir hatten ja auch eingedeutschte Namen. Dann mein Geburtsort war plötzlich nicht mehr Welcherowo, sondern Neustadt Westpreußen. Das muss man sich mal vorstellen. Für mich ist das bis heute nicht verständlich, warum auch das so eingedeutscht wurde. Und
das steht bis heute tatsächlich noch in Ihrem Pass, Neustadt in Westpreußen. Trotz vieler Versuche schreiben Sie, dass Sie den richtigen, eigentlichen polnischen Namen kriegen.
Ja, ich habe da echt so einen kleinen kafkaesken Kampf mit der Bürokratie geführt und führe ihn bis heute. Nee, da kommt immer wieder Neustadt raus. Auch wenn ich neue Pässe beantrage und Welcherowo schreibe. Es wäre mal eine eigene Geschichte eigentlich, warum das so ist. Ich weiß es nicht.
1988 kamen Sie mit Ihren Eltern nach Deutschland. Sie sagen, Sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Dennoch ging es Ihren Eltern finanziell, wirtschaftlich in Polen einigermaßen gut. Beide waren Ärzte, zählten also zu den Besserverdienenden. Warum haben Sie damals trotzdem gesagt, wir müssen dieses Land verlassen?
Naja, also Ärzte haben gute Startbedingungen. Sie waren sehr gut ausgebildet. Das erleichtert es natürlich, als Migranten in einem anderen Land anzukommen. Aber Ärzte in Polen haben nicht gut verdient. Also es hat niemand gut verdient. Es gab auch keine Entwicklungsmöglichkeit. Ne? Also die Unterschiede, es gab zwar welche, aber sie waren sehr, sehr gering. So, sage ich mal, zwischen einer Verkäuferin im Laden und einem Arzt. Die Unterschiede waren nicht so groß. Und zum anderen, mein Vater war eigentlich die treibende Kraft hinter dieser Flucht und er hat sich sehr gefangen gefühlt. Also er hatte versucht, schon einmal auszureisen nach Frankreich. Es war sogar nur befristet. Meine Eltern hatten dort Verträge mit einem Toulouser Krankenhaus abgeschlossen für ein Jahr. Und mein Vater hat keinen Pass bekommen. Man hatte ja damals keinen Pass in Polen, sondern man musste ihn beantragen. Und wir alle hatten Pässe und mein Vater hat ihn nicht bekommen. Man kann jetzt spekulieren, warum das so war. aber das hat, glaube ich, in ihm einen sehr, sehr großen Fluchtreflex ausgelöst. So dieses, ich darf nicht ausreisen, dann mache ich es jetzt erst recht. Und dann hat er es tatsächlich anders gemacht und ist illegal sozusagen ausgereist, ohne den Behörden Bescheid zu geben.
Sie sind illegal dann mit dem Auto ausgereist, hatten angegeben, Sie wollen eigentlich einen Campingurlaub in Rimini in Italien machen. Und das haben Sie erstmal auch geglaubt, als Sie losfuhren damals, oder?
Ja.
Also Sie als Tochter.
Ja, ich habe das geglaubt. Ich habe mich dabei auch nicht so mit beschäftigt. Mein großer Schmerz war damals, dass ich mich von meinem besten Freund nicht verabschieden konnte. Das ging alles sehr plötzlich. Dann hieß es, wir fahren jetzt los und ich sollte Tschüss sagen und ich habe ihn nicht gefunden. Es war schon spät abends, ich glaube so gegen 10, sagen meine Eltern. Und das war für mich das Schlimme. Ich habe mir eigentlich nicht so Gedanken gemacht, wo es da jetzt hingeht.
Sie haben später dann ja nochmal ungefähr nach einem Jahr etwa realisiert, es geht dann doch nicht zum Zelten nach Rimini. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie gemerkt haben, das ist jetzt tatsächlich für immer oder zumindest für eine ziemlich lange Zeit?
Ich weiß nicht, ich kann das nicht in Monaten benennen. Ich weiß, dass ich irgendwann meine Oma vermisst habe. Meine Oma war sehr wichtig für mich und auch damals schon, als ich ganz klein war. Und ich habe dann irgendwann gefragt, wann wir eigentlich zu Oma wieder zurückfahren. Und mein Vater sagte dann erstmal nicht und vielleicht nie mehr. Das war ja auch noch vor der Wende. Also man wusste ja auch nicht, wie lange das eigentlich noch dauert. Und das war für mich ganz schrecklich. Also es war eigentlich gar nicht so schrecklich zu wissen, ich komme nie mehr nach Polen zurück. Weil ich glaube, auch solange man mit den Eltern zusammen ist als Kind, ist es eigentlich fast egal, wo man ist. Da hat man ja auch noch keine Schule, keine Bindung an andere Kinder so sehr. Aber das mit meiner Oma, das hat mich wahnsinnig mitgenommen.
Und gleichzeitig drängten Ihre Eltern dann ja auch darauf, dass Sie sich möglichst schnell auch in Deutschland anpassen oder eingliedern. Es wurde nur noch Deutsch gesprochen, in der Öffentlichkeit sowieso. Sie mussten auch Ihren Namen eindeutschen. Sie hießen plötzlich nicht mehr Emilka, sondern Emilia. Kann man sowas als Kind überhaupt verstehen?
Nee, ich konnte das damals nicht verstehen. Ich konnte vor allem das mit der Sprache nicht verstehen. Daran erinnere ich mich noch. Vor allem dieses in der Öffentlichkeit, dieses immer Psst von meiner Mutter und auch Liebe so wahnsinnig schlecht Radebrechen auf Deutsch, statt kurz mal laut irgendwas auf Polnisch zu sagen, hat sehr starken Eindruck auf mich gemacht. Und das habe ich auch wirklich nicht verstanden. Aber ich habe es auch schnell angenommen, muss ich sagen. Also ich habe da nicht rebelliert dagegen. Ich habe das mitgemacht, diese Anpassung.
Sie haben es gerade schon beschrieben, es war ja ein Paradox, könnte man sagen. Ihr Eintrittsticket war, dass Ihr Urgroßvater damals sich für kurze Zeit in der Wehrmacht gemeldet hatte, in der Wehrmacht gedient hatte. Also eigentlich wurden Sie dafür belohnt, dass Ihre Urgroßeltern mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiteten.
Ja, das ist krass. Und es ist, also zum Beispiel die Polen, das waren wenige, viel, viel weniger als die Aussiedler, aber es gab ja auch welche, die Asyl beantragt haben, ne? Die diesen Aussiedlerstatus nicht hatten und die dann geflohen sind und die hatten es viel, viel schwerer. Und das waren zum Teil auch, das weiß man auch, zum Teil auch Leute, die im Widerstand waren im Zweiten Weltkrieg. Und als ich das recherchiert hatte, da hatte ich schon ein ganz, ganz mulmiges Gefühl bei der Sache. Und ich habe das dann aus meiner Familie und auch von meiner anderen Oma dann so ein bisschen rausgekitzelt. Mütterlicherseits war das ja diese Volksliste. Aber sie hat eigentlich wahnsinnig ungern darüber gesprochen. Es ist bis heute ein Tabu. Es ist, glaube ich, auch in vielen polnischen Familien Tabu. Es gab damals auch so eine Losung zu sagen, habt ihr auch einen deutschen Schäferhund im Keller? Und das bedeutete quasi, habt ihr auch einen Opa in der Wehrmacht, der euch jetzt quasi diesen Grenzübertritt erleichtert. Also dieser deutsche Schäferhund, das war irgendwie sinnbildlich dafür. Und das war schon ungerecht natürlich. Wir hatten so diese Luxusversion eines Einwanderers.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie einen deutschen Pass hatten?
Nicht mal ein Jahr, ich glaube ein Dreivierteljahr.
Das war das Lux Aeterna aus dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Heute mit der Journalistin Emilia Smechowski, der Frau Smechowski dieses Requiem einmal einen ziemlich angstvollen Abend beschert hat. Was ist damals passiert?
Meine Familie war nicht da. Ich war schon älter, konnte alleine zu Hause bleiben und die waren irgendwie auf einem Familienfest. Und mein Vater wir hatten ja eine super tolle Anlage dann irgendwann mit so Stereo, Dolby Surround und so weiter. Und mein Vater hatte das gehört, also zu Hause haben wir sehr viel Klassik gehört und hatte die CD, so kann ich es mir nur erklären, einfach drin gelassen und weiterlaufen lassen. Und ich habe dann wahnsinnig Angst bekommen. Und das weiß ich noch so genau. Das war wirklich, wir hatten da auch schon unser Haus und unser Wohnzimmer war so verglast. Und man hat quasi durch Glas in den Garten geschaut, es wurde dunkel. Ich hatte wirklich richtig Panik und ich habe zum ersten Mal gespürt, was Musik mit einem machen kann. Und zwar nicht nur irgendwie Glück und ach, schöne Musik und so, sondern wirklich ganz, ganz tiefe Gefühle, auch so Fluchtinstinkt und so. Ich habe mich dann unter der Bettdecke vergraben und versucht, mich zu beruhigen. Aber ich habe auch komischerweise diese Musik nicht ausgeschaltet oder irgendwie den Stecker gezogen, sondern habe mich da auch so ein bisschen vielleicht so reingesteigert und reinbegeben in dieses Gefühl. Das war auch, bevor ich angefangen habe, mich so richtig professionell irgendwie mit der Musik auseinanderzusetzen. Und das war ganz bestimmt auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, das ist so ein starker Reiz, das will ich auch oder das will ich öfter erleben.
Als Sie dann später von zu Hause auszogen, war eben auch das Requiem von Mozart neben dem Tannhäuser von Wagner eine der Platten, die Sie mitgenommen haben. Mhm. Das heißt, es bedeutet Ihnen heute nicht mehr nur die Angst, sondern viel, viel mehr.
Nee, es ist grandiose Musik, auf jeden Fall, bis heute.
Ihr Buch, das Sie geschrieben haben über Ihre Familiengeschichte, heißt Wir Strebermigranten, das bei Hansa Berlin erschienen ist. Streber ist ja ein Begriff, den man hauptsächlich aus der Schule kennt. Und auch das trifft in Ihrem Fall tatsächlich zu. Wenn Sie mit einer 2+ nach Hause kamen, dann war schon ein bisschen der Familienfrieden bedroht.
Ja, also es war schon so, dass quasi nur eine 1 einbestanden war. Natürlich, ich wurde jetzt nicht irgendwie verprügelt für eine 2+, aber ich habe schon, meine Mutter ist dem quasi dann auf den Grund gegangen. Also es hat dann gefragt, ja, was war das Problem? Was ist schiefgelaufen? Also allein schon das Wort schiefgelaufen ist ja irgendwie klar. Ja, das war eindeutig so. Ich hatte den Auftrag, sehr, sehr gute Noten nach Hause zu bringen.
Ein Auftrag, den Sie dann auch fleißig erfüllt haben. Das heißt, dieser Druck hat gewirkt.
Ja, der Druck hat gewirkt. Ich weiß auch nicht, also ich hatte tatsächlich nicht so große Probleme in der Schule. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich welche gehabt. Also ich meine, heute weiß ich auch, dass Schule auch nicht bei jedem gleich gut funktioniert. Das hat nicht nur immer was mit Intelligenz zu tun und das wäre spannend gewesen. Aber doch, es hat gut geklappt, bis ich dann halt rebelliert habe und da keine Lust mehr drauf hatte.
Haben Sie das damals in der Schule hinterfragt? Ich meine, Sie waren ja in einer Klasse mit Schülern aus vielen unterschiedlichen Ländern, hatten viele Freundinnen. Galten Sie da dann auch als Streberin oder hatten Sie das Gefühl, trotzdem integriert zu sein?
Nee, ich war nie ein Außenseiter, komischerweise. Ich hatte dann auch, also als es dann so Richtung Pubertät ging, ich war jetzt nicht eine, die irgendwie so mit dem Finger geschnipst hat oder so. Das nicht. Ich habe gute Arbeiten geschrieben und ich habe mich beteiligt, aber ich hatte jetzt, glaube ich, nicht so eine Streberattitüde. Und das hat sich dann, wie gesagt, auch so ein bisschen alles verwachsen, als ich dann ausgezogen bin und ja, das mit der Disziplin dann nicht mehr ganz so genau genommen habe oder zumindest viele Fehlstunden hatte in der Schule. Und das wirkt sich ja dann auch so ein bisschen auf die Noten aus. Genau, aber nee, es hieß jetzt nicht irgendwie, ja, die Streberin Emilia oder so. Oder vielleicht hinter meinem Rücken.
Dieser Druck, den haben auch Ihre Eltern für sich angenommen. Und Sie erzählen zum Beispiel eine Anekdote, wo Ihre Mutter tatsächlich einmal ein Fehler passiert ist, der sie, glaube ich, tief getroffen hat. Es geht um einen tiefgefrorenen Kuchen, der präsentiert werden sollte.
Das war ganz am Anfang wirklich. Also da waren wir noch im Flüchtlingsheim. Und meine Mutter hat quasi auch als Belohnung für all diese Anstrengungen unserer Familie und von uns Kindern ja auch, das war der Geburtstag meiner Schwester, meiner kleinen Schwester, und der war im Dezember. Und da hat meine Mutter, wir sind immer bei Aldi, also Aldi war der Supermarkt, das war ein Synonym für Supermarkt. Und meine Mutter war sowieso wahnsinnig fasziniert von diesen ganzen Tiefkühlgerichten. Das gab es ja in Polen nicht. Also diese Idee, dass da irgendwas fertig ist und man das sofort konsumieren kann, fand sie großartig. Und dann hat sie gesagt, ich gönne uns jetzt allen mal was und ich richte einen kleinen Kindergeburtstag aus für diese, da gab es ja eine Kita auch im Heim und für diese Kinder eben und für meine Schwester. Und dann hat sie so einen Apfelkuchen gekauft, so einen tiefgekühlten, und hat ihn dann auf den Tisch gestellt. Und die anderen Mütter, die auch zum Teil schon länger da waren, haben dann irgendwie angefangen zu kichern. Und meiner Mutter war es wahnsinnig peinlich, dass quasi dieser Kuchen ja erst aufgetaut werden muss und dass ihr das nicht so klar war.
Das heißt, sie konnte nicht darüber lachen. Dabei kommt ihr Name, Smichowski oder Smiech, wie er auf Polnisch Smiech ausgesprochen wird, kommt ja von Lachen. Und Sie beschreiben in Ihrer Kindheit, dass Ihre Familie gerne gemeinsam lachte, dass sich das dann wie eine Krankheit von einem zum anderen weiter ansteckte. Dieses Lachen aber, so hat man beim Lesen Ihres Buches das Gefühl, ist dann in Deutschland immer weniger geworden.
Ja, also heute lachen wir ja schon auch. Aber was tatsächlich so ein bisschen so war oder auch so auf Familienfesten immer so anklang, wir haben bis heute so ein bisschen so ein irres Lachen. Und komischerweise nur, wenn wir zusammen sind. Also wenn ich mit meinen Schwestern lache, dann klingt das anders, als wenn ich irgendwo anders lache. Ja, das war schon so. Und Schmier heißt auch Lachen. Das ist bestimmt auch ein Zufall. Aber wir waren schon sehr fröhlich. Und das war in Deutschland, ja, es erstarb dann so ein bisschen auf jeden Fall. Aber es ist vielleicht auch klar, also ich meine, es gab auch erstmal nicht viel zu lachen. Wir hatten irgendwie eine große Aufgabe vor uns, meine Eltern vor allem. Also es ist auch tatsächlich so, ich habe jetzt dieses Buch geschrieben. Ich glaube, es ist sehr typisch, dass die zweite Generation von Einwanderern das so aufarbeitet. Also, und es ist immer leicht zu sagen, ich hätte das anders gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht vor, zu fliehen aus Deutschland. Es gibt keinen Grund. Ich weiß nicht, wie es ist, mit zwei kleinen Kindern ein Land zu verlassen und auch mit dem Gedanken, nie wieder zurückzukommen. Ja, das ist ein krasses Gefühl. Und ich werfe meinen Eltern nicht vor, dass sie sich integriert haben oder assimiliert haben, wie sie es eben getan haben. Das steht mir auch nicht zu. Aber es steht mir natürlich schon zu, darüber zu reflektieren. So.
Und darüber auch kritisch zu reflektieren. Man könnte ja sagen, die Assimilation, die stattgefunden hat, ist das, was heute von vielen Politikern ja gefordert wird. Die Migranten, die jetzt kommen, sollen sich so anpassen, dass sie perfekt in die deutsche Gesellschaft integriert werden. Das ist ihrer Familie ja gelungen. Warum war es trotzdem
Nein,
vielleicht
nicht? Nein, es ist ihr nicht gelungen. Es ist also, das ist ja die Krux an der Assimilation. Man kommt ja nie ans Ziel. Deswegen halte ich das für absoluten, wirklich absoluten Schwachsinn, das so zu fordern, weil das nicht funktioniert. Das geht nicht auf. Es grenzt ja an Selbstaufgabe, wenn man sagt, man soll alles zurücklassen, was man mitbringt. Das klappt nicht und meinen Eltern hört man bis heute an, woher sie kommen. Es funktioniert einfach nicht. Also natürlich, wir Kinder sprechen akzentfrei, aber meine Eltern tun es nicht. Sie machen bis heute Grammatikfehler, ihnen fehlen bis heute Wörter. Sie sind bis heute auch nervös. Mein Vater hat Karriere gemacht, ist Chefarzt und so. Und für ihn ist es immer noch, so hat er es mir auch jedenfalls erzählt, schwierig auf dieser Position, das kann ich mir auch total gut vorstellen, auf dieser Position dann immer wieder so einen Zensor zu haben und zu sagen, so, also ich muss richtig sprechen. Und also was ich schon auch nicht möchte, ist, dass aus diesem Buch irgendwie eine politische Forderung abgeleitet wird. So, das ist überhaupt nicht meine Position, aus der ich heraus irgendwie politische Forderungen ableiten kann. Aber ich meine Erfahrung und die vieler anderer, die das ja auch so gemacht haben, ist, es funktioniert nicht. Und spätestens die zweite Generation wendet sich ja auch so ein bisschen dagegen. Wie viele junge polnische Frauen kenne ich, die eben heute anders leben und die das auch ganz bewusst anders machen. Und das ist auch so ein Ding, ich denke, Integration, es ist wahnsinnig schwer, da so eine Schablone überzustülpen und zu sagen, so geht's richtig. Es gibt sicher Leute, die sagen, sie wollen ihre Herkunft vergessen. Es ist auch ihr gutes Recht. Aber das zu fordern von oben halte ich für einen Fehler.
Das war Musik aus dem Musical The Secret Garden nach dem Buch Der geheime Garten von Frances Burnett. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur und zu Gast ist heute die Journalistin Emilia Smechowski, für die dieser Roman von Burnett, also die Geschichte von Mary Lennox, einem Waisenmädchen, das aus Indien zu ihrem Onkel auf das Gut Misselthwaite in England gebracht wird, ein Roman, in dem sie sich sehr gut wiedergefunden haben als Jugendliche. Was hat sie an Mary Lennox Geschichte so angesprochen? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, das klingt jetzt hart, aber das Alleinsein. Und dann aber auch, ich weiß es zum Teil haben es mir meine Eltern erzählt, ich war schon auch ein sehr, sehr aufmüpfiges Kind. Also ich, bei einem gewissen Punkt habe ich es meinen Eltern auch nicht sehr leicht gemacht. Und das war auch so eine Parallele zu ihr, die ja als wahnsinnig auch verzogen, heißt es dann in dem Buch, beschrieben wurde. Und ich habe mich sehr identifiziert mit ihr. Komischerweise, obwohl sie erstmal kein Sympathieträger ist und ja erst sympathisch wird, wenn sie diesen buckligen Cousin, ist das glaube ich, von ihr kennenlernt. Und die sich so ein bisschen annähern und dann diesen Garten gestalten. Ich fand sie von Anfang an sehr faszinierend. Also sie ist auch eine starke Mädchenfigur. Vielleicht hat mir das auch gefallen.
Es gab für sie in ihrem Leben, vielleicht kann man diese Parallele ziehen, auch so etwas wie einen geheimen Garten, einen Rückzugsort. Das war, wenn sie den Sommer bei ihren Großeltern tatsächlich wieder in Polen verbringen konnten. Da konnten sie Atem holen, ein ganz anderes Leben führen.
Ja, also es war mit meinen Großeltern wunderschön, es war auch so eine Oase, aber in Polen zu sein, war schon auch komisch, muss ich sagen. Ich hatte auch eine ganz, ganz lange Zeit, ich habe mich weder für mein Land interessiert, also ich hatte auch sogar so eine arrogante Haltung als Kind und auch als Jugendliche. Ich habe mich schon, das weiß ich noch genau, so ein bisschen besser gefühlt und auch sehr deutsch. Und immer wenn wir zurückgefahren sind, hat es mich auch so latent genervt, wenn es dann so Blicke gab. In den 90er Jahren war das Land ja immer noch ganz anders so, ne? Das ärmer und so weiter. Und wir wurden angeschaut mit unseren Westklamotten, mit unserer Minimaus auf dem Pullover und so. Und ich habe dann immer, das weiß ich noch heute, total die Augen gerollt und so. Und ich hatte da überhaupt keinen Zugang zu diesem Gefühl, den die Polen hatten. Und auch unsere Autos wurden immer wieder beäugt. Wir fuhren auch wirklich sehr, sehr dicke Autos, wie man sagen würde, ein BMW und so weiter. Und ja, wir waren natürlich nicht die Einzigen, aber wir waren diese Art von Attraktion, die dann immer zurückfuhr und auch so Geschenke verteilte, Westgeschenke und so. Das ist eigentlich eine bizarre Veranstaltung gewesen damals.
Sie beschreiben das am Beispiel Ihres Onkels und Ihrer Tante, die dann plötzlich, schreiben Sie, zu kleinartigen Kindern wurden, die von den reichen Verwandten aus dem Westen beschenkt wurden. Also es war tatsächlich so ein Hierarchiegefälle. Sie waren die, die es geschafft hatten.
Sie waren natürlich keine kleinen Kinder, aber diese Situation, quasi die eine Hälfte der Familie kommt, die andere Hälfte, die geblieben ist, lässt sich beschenken. Das hat ja irgendwie ein Machtgefälle einfach. Das konnte ich damals so nicht benennen als Kind, aber das habe ich schon gespürt. Ja, natürlich. Also meine Mutter hat so die Antifaltencreme überreicht oder das teure Waschpulver von Persil oder sonst was. Und meine Tante hat halt Danke gesagt. Und sie haben ja kein Geschenk zurückbekommen. Das war ja keine Situation wie an Weihnachten, wo jeder jeden beschenkt, sondern das war schon bizarr, wie ich sagte.
Sie sind jetzt vor kurzem für eine Reportage noch einmal nach Polen gereist. Sie reisen häufiger dahin, aber vor kurzem haben Sie das Land besucht, unter anderem Kobylin-Bożyny, glaube ich, ein Ort, in dem die Partei PiS von Jarosław Kaczyński so viele Stimmen bekommen hat wie nirgendwo sonst. Und wenn wir uns Polen heute anschauen, dann ist er aus dem einzigen Musterschüler Europas eher das Gegenteil geworden. Es gibt deutsche Zeitungen, die Berliner Zeitung zitieren Sie, die davor warnen, dass von Polen eigentlich mehr Gefahr für Europa ausgehe als von dem IS, um es ganz drastisch auszudrücken. Wie haben Sie das Polen, in das Sie jetzt wieder gereist sind, wahrgenommen?
Es ist wahnsinnig abgegriffen, dieses Wort, und wir benutzen es für sehr viele Länder zurzeit, aber in Polen stimmt es wirklich, es ist ein gespaltenes Land. Es ist tatsächlich in zwei Hälften geteilt und das hat mich schon erschrocken auf eine Art, weil es so weit gekommen ist, meiner Meinung nach, dass es keine Kommunikation mehr gibt zwischen diesen beiden Hälften und es ist tatsächlich ein Graben dazwischen, der nicht mehr zu überwinden ist, wie es jetzt scheint. Und jeder hat so ein bisschen seine Wahrheit, jeder hat seine Medien und jeder hat seine Lobby und seine Wahrheit. Und ich war in diesem Dorf, ich fand das auch sehr interessant. Ich habe da einen Bauern gesprochen, der auch sehr offen war, was ich nicht erwartet hatte. Also der war super, der hat sich auch interessiert und hat gefragt, wie es denn wirklich in Deutschland ist mit diesen schrecklichen Flüchtlingen und so. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man auch eine Frage stellt in der Hinsicht. Aber also als er geredet hat, habe ich gemerkt, ja, der glaubt das wirklich, was er so erzählt. Also, dass Deutschland schuld ist an der polnischen Misere und dass es den Bauern so schlecht geht und so weiter. Die Probleme sind ja auch zum Teil da, das ist ja richtig. Aber es wird eben nichts mehr anderes gesehen. Und wenn man dann sagt, Polen hat doch aber auch sehr profitiert von den EU-Geldern beispielsweise. Kaum ein anderes oder kein anderes Land sogar hat so viel EU-Gelder bekommen wie Polen, um sich aufzubauen und so weiter. Und das wird dann absolut beiseite geschoben. Dann heißt es ja, aber es ist doch noch nicht genug und so. Also es war schon erschreckend und zum anderen ist es aber auch natürlich für mich als Journalistin auch spannend. Also ich bin auch lange nicht zum Ende gekommen. Ich möchte das auch weiter verfolgen und auch für länger dort nochmal hingehen, weil es schon eine sehr, sehr spannende Zeit ist und weil sich jetzt so ein bisschen zeigt, was vielleicht auch schiefgegangen ist in dieser Umbruchsituation 89, 90.
Wo liegt denn möglicherweise tatsächlich eine Schuld, wenn man auf den Westen schaut? Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch, Deutschland schaut immer noch recht arrogant auf Polen. Also die Akzeptanz ist immer noch nicht da. Und das sind ja nicht mehr die Polen-Witze, die Harald Schmidt Anfang der 90er erzählte. Aber trotzdem hat sich in der Wahrnehmung gegenüber Polen gar nicht so viel geändert.
Doch, es hat sich was geändert. Also es gibt auch ein Interesse für den Osten, für Osteuropa, auch in Deutschland. Das ist schon durch die Wende und durch die Öffnung natürlich entstanden. Es gibt es, aber es ja, wie soll ich sagen? Also es hat sich was verändert, aber ich bin immer noch erstaunt, was für einen Unterschied es gibt zwischen Polen und Frankreich, also dem anderen großen Nachbarland auf der anderen Seite. Wenn in Frankreich Wahlen sind, gibt es ja sogenannte, teilweise auch selbsternannte, aber Frankreich-Experten, ne, die dann in den Feuilletons der großen deutschen Zeitungen alles erklären und so weiter. Es gibt keine Polen-Experten in dem Sinne. Das fällt mir immer wieder auf, sowohl beruflich als auch privat. Also wenn ich mit Berlinern spreche, dann höre ich sehr oft den Satz, ah ja, Polen, da wollte ich ja auch schon immer mal hin. Und wenn man überlegt, dass Polen 70 Kilometer entfernt ist, was nichts ist, dann ist das schon, ja, also beachtlich. Ich finde überhaupt nicht, ich bin jetzt nicht von der polnischen Tourismusbehörde, ich finde nicht, jeder muss nach Polen fahren, überhaupt nicht. Kann jeder selbst frei entscheiden, aber es ist doch schon interessant, dass das nächste Nachbarland, zumindest wenn man jetzt Westdeutschland sieht und Berlin, also schon auch selten einfach bereist wird, immer noch.
An was denken Sie denn, wenn Sie an Polen denken und nach Polen fahren? Also seien Sie doch mal ein bisschen polnische Tourismusbehörde. Warum lohnt es sich, dorthin zu fahren?
Ja, ich finde es wirklich schwer, jetzt da so Werbung zu machen. Aber für mich persönlich ist die Natur wahnsinnig schön. Ich war jetzt auch, bevor der Sommer so richtig losging, dort. Und Es ist wahnsinnig schön. Ich liebe eh das Meer. Ich komme ja auch aus der Nähe von Danzig und habe da so eine Nähe zum Wasser. Die Wälder. Also jetzt wird bestimmt ein Deutscher sagen, ja, fahren Sie doch mal in den Schwarzwald und so, bestimmt richtig. Aber ich finde, die Wälder sind wundervoll. Und also man sollte sich beeilen, weil in Polen werden die Bäume abgeholzt. Leider die neue Regierung hat da wenig Sinn für Umweltschutz. Das ist jetzt auch ein Riesenskandal in Polen. Aber noch stehen sie und sie sind sehr schön. Es gibt sogar ganz im Osten Polens einen Urwald richtig noch, wo auch so die Bisons stehen. Und viele kennen ja diesen Bisongras-Wodka. Und dann auch, was soll ich sagen, die Städte, natürlich. Also für mich immer, aber das ist ja wirklich eine persönliche Sache, Danzig. Das ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und es ist halt auch noch nicht so touristisch, das muss man schon auch sagen. In Krakau gibt es schon diesen EasyJet-Tourismus schon, aber sonst eher nicht. Und das hat ja auch was.
Cecilia Bartoli war das mit der Arie der Zerline aus der Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur und zu Gast ist heute die Journalistin und auch zeitweise Opernsängerin Emilia Smichowski, die diese Rolle der Zerline auch gesungen hat. Und das war damals ein ganz besonderer Auftritt, Frau Smichowski, denn es war der erste, wo ihr Vater tatsächlich im Publikum saß.
Ja, stimmt. Ich würde mich jetzt nicht als Opernsängerin bezeichnen. Also ich habe nach 5 Jahren Studium aufgehört. Aber ja, tatsächlich, mein Vater war da im Publikum und es war, also ich hatte ja in der Kirche angefangen zu singen. Da habe ich auch schon Soli gesungen. Da war er natürlich immer in der Messe. Insofern saß er auch schon vorher im Publikum. Aber so richtig mit Oper und mit einer Arie hat er mich da zum ersten Mal gehört, ja.
Und es war deshalb besonders, denn der Wunsch, Opernsängerin zu werden oder zumindest der Wunsch, Sängerin zu werden, entstand ja, schreiben Sie, aus einer Rebellion heraus. Das war einer Ihrer ersten Schritte, sich aus Ihrem Elternhaus zu lösen und zu sagen, ich gehe meinen anderen Weg, ich mache das vielleicht absolute Gegenmodell zu dem, was ihr gemacht habt. Also eher die Mimi aus La Bohème als die Zerline aus Don Giovanni.
Ja, das stimmt, aber das ist ja immer so eine Rückschau. Also da sagt man dann, das war eine Rebellion. Also wenn man jetzt an Mary Lennox denkt, ich war ein Dickkopf und was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, das wollte ich unbedingt durchsetzen. Ich habe es auch meistens geschafft und als ich dann meinen Eltern sagte, ich will Sängerin werden, merkte ich, ich stoße an eine Grenze und das wird nicht funktionieren und sie wollen es nicht. Da habe ich einfach gemerkt, es braucht mehr als nur, wie man es ja so macht als Kind mit Betteln und bitte, bitte und ich muss aber. Und da habe ich halt gemerkt, ich muss mich da wirklich lösen, um das zu schaffen. Aber im Nachhinein kann ich schon sagen, es hatte sicher auch viel mit meinen Eltern zu tun, aber nicht nur natürlich. Also mich hat die Musik immer wahnsinnig angesprochen und glücklich gemacht, also ganz banal. Es hat mich wirklich sehr glücklich gemacht zu singen und ich hatte dann glücklicherweise auch noch ein Talent und das wurde erkannt und ich wollte das behangen, ja, auf jeden Fall.
Sie haben es dann am Ende doch nicht gemacht, weil Sie an den Punkt kamen, wo Sie feststellten, dass Sie eigentlich damit auch nur wieder versuchen, besonders viel Leistung zu bringen? Oder was war damals der Punkt, dass Sie sagten, ich lasse das jetzt, ich mache etwas anderes, ich in Anführungszeichen scheitere?
Es waren sehr, sehr viele Komponenten, die da eine Rolle gespielt haben. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass der Sängerberuf sich doch sehr unterscheidet von der Vorstellung, die ich hatte. Und dass eben Musik nur eine kleine Rolle spielt oder nur eine Rolle und dass es noch sehr, sehr viele andere Dinge gibt, die wichtig sind. Vielleicht bin auch ich deshalb gescheitert, weil ich mich zu sehr aufgegeben habe. Also ich habe dann auch so eine 100%-Haltung bei vielen Dingen, die ich mache. Also ich habe tatsächlich gedacht, nee, du musst alles dafür geben, du musst alles hinten anstellen. Gesang oder Singen ist wirklich ein extremes Instrument. Es ist schon so, ich kannte ja auch Instrumentalisten und ich habe die beneidet, die mussten zwar viel mehr üben, weil als Sängerin kann man nicht 6 Stunden üben. Das geht auf die Stimmbänder, aber Geige und so schon. Das war zwar ein Unterschied, aber dafür konnten sie die Geige halt auch in die Ecke pfeffern, wenn es ihnen gereicht hat und sie konnten sich vom Klavier entfernen, wenn es ihnen gereicht hat. Die Stimme ist immer mitgekommen. Die Stimme war immer bei dir. Es war wirklich so ein bisschen so eine toxische Symbiose. Man konnte sich nicht entfernen. Man hat keine Distanz gefunden. Und alles, was man gemacht hat, und teilweise hat man sich es auch eingebildet, aber alles, was man gemacht hat, hatte Einfluss auf diese Stimme, auf diese Stimmbänder. Also sei es, man hat irgendeinen Käse gegessen, der besonders austrocknet oder Milch getrunken, die besonders vollschleimt. Irgendwann hat mich das wahnsinnig gemacht und ich hatte das Gefühl, ich bilde mir vielleicht auch nur ein, dass ich das wirklich so sehr will. Und der Preis ist mir zu hoch. Der Preis war mir zu hoch, definitiv.
Es war dann aber, so scheint es, wenn man ihr Buch liest, tatsächlich eine Erleichterung, dann zu sagen, ich bin jetzt eine ganz normale Studentin, wie alle anderen auch. Total. Ich kann trinken, ich kann rauchen, ich kann feiern.
Ja, ja, total. Ich hatte wirklich dann so eine verspätete Pubertät. War bestimmt auch ein bisschen peinlich mit 24, aber ich hatte mit 24 aufgehört und habe dann alles nachgeholt, auf das ich verzichtet hatte. Und es war großartig. Was vor allem großartig war und wichtig für mich, war, kein Ziel zu haben. Und das ist schon so ein Disziplin-Ding. Das habe ich, man kann sagen leider, aber ich meine, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Das habe ich von zu Hause mitbekommen, aber auch mitgenommen. Und diese Disziplin mal wegzulassen und einfach nichts zu machen oder kein Ziel zu haben, nicht zu wissen, was kommt, das war für mich sehr heilsam.
Und das hat Ihnen dann auch die Chance gegeben, ein bisschen mehr zu reflektieren und festzustellen. Sie sagen zwar, es ist Ihre Familiengeschichte, die Sie beschreiben, es ist Ihre Geschichte. Und trotzdem haben Sie dann festgestellt, es ist tatsächlich eine ähnliche Geschichte, die viele Polen, viele Migranten aus Polen der zweiten Generation teilen. Also es ist dann doch etwas, wo Sie sagen, ja, das ist etwas, was uns verbindet.
Ja, diese Erkenntnis kam dann. Also ich hatte ja immer das Gefühl, es gibt kein Wir, es gibt nicht die Polen in Deutschland, sowas. Das würde ich auch bis heute so sagen, aber es war schon, ich habe dann teilweise Polen kennengelernt. Es ist ja natürlich auch so, dass man sich für solche Dinge vielleicht auch erst im Erwachsenenalter anfängt zu interessieren, dass man sich in der Hinsicht austauscht. In der Pubertät oder wenn man Teenie ist, denkt man einfach natürlich an andere Sachen. Und ich habe durch Gespräche und durch Freundinnen, die ich auch gefunden habe, festgestellt, dass es schon so enorme teilweise Parallelen gab. Das war schon unheimlich. Also man hatte das Gefühl, wir haben irgendwie dieselben Leben gelebt, zum Teil natürlich. Und da habe ich gemerkt, doch, es gibt schon dieses Wir. Es gibt da schon eine Gemeinsamkeit.
Haben Sie eine Erklärung dafür, wo dieses Wir, diese Gemeinsamkeit herkommen könnte?
Naja, das waren ja teilweise tatsächlich Menschen, die im selben Jahr gekommen sind wie wir auch. Also ich kenne wahnsinnig viele, das ist so ein bisschen lustig. Ich kenne sehr viele, die 1988 wirklich gekommen sind. Und zum Teil sind das auch gut ausgebildete Polen gewesen. Da gab es einfach schon viele Parallelen, ja.
Sie haben vor ein paar Jahren schon einen Artikel über die unsichtbaren Polen in Deutschland geschrieben, der auf eine unglaublich große Resonanz stieß damals. Waren Sie davon auch überrascht?
Total. Das war ja ein sehr persönlicher Essay und ich wusste überhaupt nicht, ob das ein Thema ist, um ehrlich zu sein. Ich habe das dann so zaghaft vorgeschlagen in der Redaktion und ich hatte gar keine Ahnung. Und was dann kam an, also vor allem Reaktionen von Polen. Ich habe noch nie so viel Leserpost bekommen und ich bekomme sie bis heute. Bis heute wird dieser, das ist jetzt zwei Jahre her, über zwei Jahre, bis heute wird dieser Artikel teilweise im Internet dann gefunden, gelesen und dann kriege ich eine Antwort über Facebook oder sonst was. Und das war schon enorm und da kamen tatsächlich so Reaktionen wie, sie haben mein Leben beschrieben oder ich musste weinen oder noch nie hat jemand bei einem Artikel von mir geweint. Also das war auch merkwürdig, weil ich hatte, natürlich dachte ich, ein Phänomen zu beschreiben, aber ich habe schon vor allem über meine Familie geschrieben und dann diese These so ein bisschen auch selbstbewusst aufgestellt, aber ich so richtig weiß man es ja nie, ob man recht hat, also wer bin ich denn? Und das hat mir dann tatsächlich dann nochmal gezeigt, dass ich total ins Schwarze getroffen hatte.
Wie hat denn die erste Generation, also wie haben Ihre Eltern reagiert auf diesen Artikel und auch auf das Buch, was dann darauf entstand?
Positiv auf den Artikel. Das Buch ist natürlich noch mal viel, viel persönlicher und viel, viel länger, ist ja klar. Also meine Eltern sehen das genauso mit dieser Unsichtbarkeit und sie fragen sich heute auch, warum das eigentlich so war, also warum sie das eigentlich so gemacht haben. Sie fragen sich das natürlich aus einer luxuriösen Position heraus, so. Sie sind jetzt wirklich angekommen und so und sie haben schöne Leben. Sie stimmen mir dazu. Bei so einem Buch ist das immer auch schwierig, also weil das kann ich auch verstehen, wenn jemand ein Buch über mich schreiben würde. Man gibt ja so ein bisschen die Kontrolle ab und man überlässt dem anderen etwas zu beschreiben und der andere beschreibt das ja aus seiner Sicht.
Und nachlesen kann man das, was daraus entstanden ist. In Ihrem Buch Wir Strebermigranten heißt es, erschienen bei Hansa Berlin und es kostet 22 Euro. Und ein Lied wollen wir jetzt gleich noch hören, das in diesem Buch auch beschrieben wird, das ganz entscheidend war für Ihre Phase der Rebellion, über die wir gerade kurz gesprochen haben, von Tokotronic. Pure Vernunft darf niemals siegen. Yeah. Wann haben Sie dieses Lied für sich entdeckt?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Es war irgendwie in meiner Ausgehzeit in Berlin, als ich so in Clubs wie Magnet und Lido und so ging, da habe ich diese ganzen deutschen Bands dann plötzlich gehört. Und das Lied hat mich natürlich sehr angesprochen, weil ich finde, man sollte auch gegen dieses Vernunft und dieses kopflastige Leben immer wieder rebellieren, auch mit sich selber da streng sein, auf jeden Fall.
Das ist ein gutes Schlusswort und das wollen wir dann jetzt hören, dieses Lied von Tokotronic. Pure Vernunft darf niemals siegen. Hier sind sie. Und das war Klassik à la carte auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.